George Goodhart hatte 1964 ein verblüffendes Verhalten von Muskeln entdeckt. Darauf aufbauend hatte er die Applied Kinesiology begründet, die sich dann rund um den Erdball verbreitete. Auch Laura Schäfer und Frank Bittmann zog diese faszinierende Art zu untersuchen in ihren Bann. Als Sport- und Gesundheitswissenschaftler waren sie gleichsam elektrisiert zu verstehen, was genau sie da eigentlich testeten. In den Büchern gab es keine befriedigende Antwort. Also machten sie sich selbst auf den Weg zur Erkenntnis. Und der führte sie zur adaptiven Kraft.
Willkommen zurück bei Genial oder Humbug, dem Podcast zur Applied Kinesiology. Folge 2, adaptive Kraft, der Nachweis. Schön, dass ihr dabei seid.
Damit zu uns, den Machern oder Host dieses Podcasts. Ich bin Laura Schäfer und neben mir sitzt Frank.
Ich bin Frank Bittmann. Wir beide sind einerseits erfahrene Praktiker der Applied Kinesiology, gleichzeitig aber auch überzeugte Wissenschaftler. Wieder mit dabei sind auch Michael, der uns durch das Programm führt, aber auch unbequeme Fragen stellt. Und Claude, unser KI-Analyst von Entropic. Beide sprechen mit KI-generierten Stimmen von 11 Labs. Übrigens, Grafiken und Bilder seht ihr direkt, wenn ihr uns über YouTube hört. Und ihr findet sie auch auf unserer Akademie-Seite. Der Link, wie immer, in den Shownotes. Aber nun rein ins Thema. Claude fasst noch einmal zusammen, was in Folge 1 geschah.
In der letzten Folge haben wir George Goodhart in seinem Behandlungszimmer in Detroit begleitet. Ein schwacher Muskel wurde in Sekunden stark, ganz ohne Training. Was steckte dahinter? Laura und Frank machten sich auf die Suche. Sie wälzten die Lehrbücher, fanden aber keine klare Antwort. Was genau wird da eigentlich getestet?
Die ersten Messversuche scheiterten. Kraftmessungen passten nicht zu den Testergebnissen. War doch alles Humbug? Dann hatte Laura eine Idee. Kann es sein, dass es nicht nur die eine isometrische Kraft gibt, sondern vielleicht zwei Arten? Halten und drücken?
War das nur eine schöne Theorie? Oder ließ sich das auch beweisen?
Genau darum geht's heute. Laura und Frank erzählen, wie sie ihre Hypothese auf die Probe stellten. Mit Studien, Messungen und verblüffenden Ergebnissen. Los geht's!
Applied Kinesiology. Genial oder doch Humbug? Ein Podcast von Laura Schäfer, Frank Bittmann und ihren Gästen. Folge 2. Adaptive Kraft. Der Nachweis. Kapitel 1. Erste Ergebnisse.
Man sollte meinen, dass zum Thema Muskelkraft schon lange alles klar ist. Eigentlich kaum zu glauben, dass es da vielleicht doch noch eine zweite Form gibt, wie wir vermuten. In den Lehrbüchern der Bewegungswissenschaft fanden wir das eben nicht, obwohl wir diese Funktion ständig täglich nutzen.
Vielleicht noch mal kurz zur Klärung, was wir damit meinen. Wir können mit unseren Muskeln irgendwo gegendrücken, mit der Intention, es zu überwinden. Also ich will etwas wegschieben oder etwas anheben. Aber auf der anderen Seite kann ich eben auch halten, also mit der Intention, nicht überwunden zu werden, also einen Widerstand zu bieten.
Hier noch ein kleiner Einschub. Um Missverständnisse zu vermeiden, müssen wir hier genau differenzieren. Tatsächlich war bei den frühen Muskelphysiologen schon von haltender Muskelleistung die Rede. Albrecht Bethe, Physiologe an der Universität Frankfurt, sprach schon vor 100 Jahren von passiver statischer Kraft, was dann 1972 vom sowjetischen Sportwissenschaftler Wladimir Kuznetsov in seinem Buch Kraftvorbereitung übernommen wurde. Wie bis heute üblich ging es dabei aber immer um das Maximum. Muskeln sollten maximal anspannen und wurden dann zusätzlich noch gedehnt. Dabei wurden deutlich höhere Maximalkräfte gemessen als bei der aktiv drückenden Kraft. Worin sich unser Ansatz davon unterscheidet, wird im Verlauf dieser Folge klar werden. Zunächst interessierte uns mehr, was im submaximalen Kraftbereich passiert.
Wir haben also als erstes Studien gemacht, mit denen wir das Halten mit dem Drücken verglichen. Mit der Fragestellung, gibt es zwei verschiedene Formen isometrischer Muskelaktion?
Ja, und da ging es darum, können wir irgendwas messen, was den Unterschied macht, ne, zwischen beiden?
Genau, und erstmal mussten wir den Klassiker durchführen bei Experiment Nummer 1, also Mensch gegen Maschine. Das ist aber gar nicht so trivial in dem Setting, nee, weil das Halten zu ermöglichen beim Probanden, ohne den überwinden zu lassen.
Ja, die Isokinetikmaschine drückt dich ja gnadenlos weg. Also die konnten wir nicht nehmen.
Genau.
Wir brauchten ein Konzept, bei dem die Maschine auch erstmal gebremst werden konnte.
Und das geht über Druckluft, weil sich Luft komprimieren lässt. Und damit konnten wir den Haltemodus gut ermöglichen.
Ja, wir wurden also Druckluftspezialisten.
Gut, und wie sah das Testsetting dann aus?
Der Proband sollte einerseits mit einer definierten Kraft gegen die Maschine drücken und dann umgekehrt sollte er gegen die drückende Maschine halten.
Und die Aufgabe war es, diese Kraft, solange es geht, aufrechtzuerhalten, in beiden Modi.
Es ging also eher um eine Kraftausdauer in dem Fall. Ja, was war das Ergebnis?
Trotz gleicher Kraft konnten die Personen deutlich länger drücken als halten. Also gleiche Kraft, gleiche Position. Nur diese unterschiedlichen Modi, die man subjektiv ausführt und trotzdem war das Drücken länger als das Halten.
Also spricht ja eigentlich dafür, dass man beim Halten früher ermüdet. Und
genau,
der Unterschied war deutlich und klar signifikant.
Aber das spricht dafür, dass es sich um zwei verschiedene Prozesse handelt. Jetzt tiefer in die Details einzusteigen, das würde zu weit führen. Wir haben die Papers in den Shownotes verlinkt. Bei Interesse schaut dort einfach nach.
Halten bricht also bei gleicher Kraft früher ein. Aber ist das auch noch so, wenn zwei Personen miteinander agieren, eine drückt, die andere hält dagegen?
Da haben wir entsprechend eine weitere Studie gemacht, die bei Interaktion von zwei Personen.
Das ging also so, der eine drückte, der andere hielt mit einer definierten Kraft und dann wurden die Rollen getauscht.
Genau.
Das hast du ja dann, glaube ich, sogar im Seminar mal mit den Studis durchgeführt.
Da haben sie sich dann alle, wie viel waren das damals, weiß nicht, vielleicht 20 oder 25 Leute und die haben sich dann immer zu zweit zusammengesetzt in so einer Tischreihe.
Also gegenüber, die waren ja an einer langen Tischreihe aufgereiht, gegenübersitzend.
Gegenübersitzend und dann haben sie diese Armdrückposition quasi eingenommen. Aber hier war jetzt wichtig, die Aufgaben sollten klar verteilt sein. Der erste hält nur, während der andere gegendrückt, solange es geht, die Position und Kraft aufrechterhalten und danach umgekehrt, der Drückende wird zum Haltenden und dann kam dort auch das Gleiche raus. Das war natürlich nur ein kleines Experiment.
Ja.
Und jetzt tatsächlich ganz wichtig, also erstmal, wir haben es mehrfach im Wechsel gemacht, ne, damit wir gucken können, verändert sich das oder ist es dann wirklich
Ermüdung auszuschließen und so.
Genau. Und das Entscheidende war, fast immer gewann die drückende Person, unabhängig davon, welcher von den beiden Probanden stärker war. Das heißt, auch die stärkere Person hat früher nachgegeben, wenn sie im Haltemodus war.
Also das hat letztlich die Messungen gegen die Druckluftmaschine bestätigt. Ne? Zuerst bricht das Halten ein, auch bei der eigentlich stärkeren Person.
Genau, bei gleicher Kraft.
Sie kann also nicht so lange halten, wie der Schwächere drückt.
Das verstehe ich gar nicht. Da muss ich meinen Kopf erstmal kurz.
Naja, der Schwächere drückte mit der definierten Kraft.
Ja.
Und trotzdem gab die stärkere Person dann eben irgendwann nach.
Genau.
Also, das heißt, der Schwächere konnte länger drücken als der Stärkere halten.
Ich glaube, jetzt haben es meine Gehirnzellen auch verstanden.
Okay. Ich höre es nochmal an, vielleicht habe ich mich auch wirklich nicht gut ausgedrückt.
Das Fazit? Halten bricht deutlich früher zusammen als drücken. Und das bei identischer Kraft. Das heißt, wenn man beim Halten früher am Limit ist, dann spricht das dafür, dass es aufwendiger sein muss.
Das ist also definitiv ein Unterschied.
Genau. Und die Frage ist jetzt, natürlich, wenn wir das publizieren wollen, gibt es dazu noch mehr Literatur, andere Forscher, die das auch gemacht haben?
Oder waren wir jetzt die Einzigen, die das machen? Wir hatten ja unsere Studien publiziert und sehr viel später, also eigentlich nach einem Jahrzehnt, wurden wir dann fündig auf der Suche nach anderen Gruppen, die ähnliche Themen bearbeiten.
Tatsächlich wurden wir angeschrieben, ne, von Dustin Runchuk, der ist inzwischen ein Professor, also Assistant Professor an der Universität of Colorado, ein Trainingswissenschaftler, die kommen eher aus dem, aus der Trainingswissenschaft,
Krafttraining-Bereich, ne?
Und der hatte mich irgendwann angeschrieben, weil er eben unsere Literatur oder unsere Artikel zu Halten und Drücken gefunden hat, die, wie gesagt, von 2014 ist. Und er hat sich so weiß ich, 2022 oder so gemeldet.
Relativ spät.
Und da haben wir dann uns quasi gemeinsam die ganze Literatur mal angeschaut. Inzwischen wussten wir auch, dass man nicht nach Holding and Pushing suchen sollte, sondern andere Forscher sprechen da eher von Positionskontrolle und Kraftapplikation.
Also, jeder hat natürlich seine Terminologie und dann passen die Suchbegriffe halt nicht.
Und letztlich untersuchen trotzdem alle was Ähnliches, wobei keiner der Forscher bringt den Link, dass es dann zwei verschiedene Formen von Isometrie gibt.
Ja.
Das bringt,
waren halt nur Testsettings.
Ich glaube, zwei haben. Einer hat das noch gemacht. Mhm. Nee, die anderen, die wollen einfach gucken, wie ist Positionskontrolle und wie ist Kraftkontrolle.
Ja, ja, das meine ich.
Genau, die untersuchen Testsetting, aber ziehen daraus keine Konsequenz, was mich fast ein bisschen perplex dastehen lässt.
Ja, vielleicht, das waren ja meistens Trainingswissenschaftler, die kommen von einer anderen Perspektive her an. Gut, wir bekamen Zugang zu einer Gruppe von Trainingswissenschaftlern, Kraftsport-Trainingswissenschaftler, die sich für Halten, Drücken interessierten. Und so gibt es jetzt eine kleine Community zu diesem Thema, die sich so über den Globus verstreut.
USA, Singapur, Australien, Neuseeland.
Und Deutschland.
Und Deutschland.
Inzwischen.
Genau. Und da ist dann eben dieses sehr große Review entstanden aus 54 verschiedenen Einzelstudien zum Thema Halten und Drücken mit völlig unterschiedlichen Ansätzen, was natürlich den Vergleich recht schwer macht. Und trotzdem konnten wir in der Meta-Analyse dann ein paar eindeutige Unterschiede identifizieren.
Die haben wir inzwischen zur Publikation eingereicht mit Dustin Oranchuk und Laura als Hauptautoren.
Und sie ist jetzt als Preprint schon draußen. Also jetzt ist gut. Das war schon 2024 im November.
Im Herbst 2024. Seitdem läuft der Review-Prozess. Das Ganze wurde ein Werk mit 82 Seiten, also hochkomplex und zumal zu einer Thematik, die nicht etabliert ist. Im Ergebnis läuft das Review-Verfahren noch immer.
Jetzt gerade wurde es zurückgezogen, oder wir wurden darum gebeten, zurückzuziehen, weil sie keinen Reviewer gefunden haben. Sie haben wohl 24 Personen angefragt. Also es läuft, es ist schwierig, aber die Ergebnisse, die 82 Seiten, wer möchte?
Kann sich da gerne durchgraben, auch wenn es nicht gerade Bettlektüre geworden ist. Gut, aber vielleicht zu den Ergebnissen, die uns im Wesentlichen weitgehend bestätigen.
Genau, also es finden sich signifikante und wahrscheinlich daher nicht zufällige Unterschiede, zum Beispiel in der elektrischen Aktivierung der Muskeln, in Kraftschwankungen wegen des Ermüdungsverlaufs. Vor allem natürlich erstmal Halten ist weniger ausdauernd als Drücken. Und Herzfrequenz, Blutdruck und so weiter, die unterscheiden sich auch vor allem im Anstieg.
Also wenn man alles zusammennimmt, ergeben sich etliche Hinweise, die nahelegen, dass Halten und Drücken tatsächlich zwei unterschiedliche Formen der Kraft sind.
Und ganz wichtig, die Parameter, die sprechen dafür, dass es komplizierter für unser Nervmuskelsystem ist, wenn wir halten, als wenn wir drücken.
Und das könnte erklären, warum das Halten möglicherweise anfällig ist auf Störung.
Genau, es erfordert mehr Rechenleistung, komplexere Vernetzung im Gehirn und daher können da auch andere Faktoren einfließen.
Na gut, beim Halten scheint der Muskel auf Dauer schneller zu ermüden. Aber das erklärt ja noch nicht, wieso Muskeln beim Muskeltest ohne vorherige Belastung plötzlich einbrechen, wie ihr behauptet. So ein Muskeltest prüft ja nicht die Kraftausdauer. Der Test geht ja schließlich nur über ein paar Sekunden.
Völlig richtig, Michael. Aber dazu kommen wir noch Step by Step. Beim Muskeltest, genauso wie auch bei unseren Paarmessungen damals mit der isometrischen Kraft, sind die Rollen klar verteilt. Die Testperson drückt und die getestete Person hält. Wenn das Halten aufwendiger ist, hat also der Patient damit schon mal die schlechteren Karten, also den schwierigeren Part.
Aber dabei passiert noch etwas anderes, etwas wirklich Wichtiges, vielleicht sogar das Entscheidende für den Muskeltest. Dazu spielen wir euch eine Tonaufnahme vor. Ich hoffe, ihr habt einen guten Lautsprecher.
Oder Subwoofer.
Falls deine Anlage zu wenig Bass hat, hier noch eine Version, bei der wir das Geräusch um 2 Oktaven angehoben haben. Das sollte dann besser zu hören sein. Gewitter? Erdbeben? Flugzeugturbine? Nein, nein. Im nächsten Kapitel Bebende Muskeln.
Das war ein Muskel. Bei isometrischer Anspannung hier sogar nur ein recht kleiner Muskel, der Musculus extensor carpi, der Handgelenksstrecker. Wir haben diese Aufnahmen mit einem Geigentonabnehmer gemacht. Mit diesem Muskelsound wird klar, aktive Muskeln
schwingen. Sie erzeugen Oszillationen. Wenn immer Muskeln anspannen, schwingen sie also. Stochastisch verteilt um ungefähr 10 Hertz, also in einem Bereich von, sagen wir, 5 bis 30 Hertz. Die Frequenzen ab 20 Hertz kann man hören, drunter nicht. Und diese niedrigen Frequenzen klingen dann eben wie ein Erdbeben oder wie ein Gewitter. Finde ich sehr eindrucksvoll. Und ihr könnt es auch gleich selbst ausprobieren mit dem Finger in den Ohren-Experiment. Am besten stoppt ihr dafür kurz die Wiedergabe, nachdem ich es erklärt habe, sonst hört ihr ja den Rest nicht. Also, ihr könnt euch die Zeigefinger in die Ohren stecken und dann die Faust ballen. Und dann habt ihr den Erdbebensound. Das sind eure Muskeln.
Das passiert also, wenn einzelne Muskeln anspannen. Aber wie ist es, wenn zwei Personen gegeneinander agieren, wie beim Muskeltest? Auch das haben wir mit einem Experiment untersucht.
Tja, und was passiert dann?
Auch wenn zwei Personen gegeneinander agieren, finden wir diese Schwingungen. Das kann man sich ja schon denken, weil jeder schwingt für sich. Aber es passiert etwas Hochkomplexes.
Die beiden Personen synchronisieren sich.
Das heißt, beide Systeme vereinigen sich zu einem synchron schwingenden Gesamtsystem.
Funktionell werden sie also zu einem System. Und das geht nicht ohne die beiden beteiligten Nervensysteme. Wir haben also das Experiment mit den zwei Testpersonen wiederholt. Wir haben das EEG aufgenommen. Wir haben also die elektrischen Hirnströme gemessen, während die beiden Personen wieder miteinander, gegeneinander agierten. Und was war jetzt die Fragestellung? Also wir wollten auch hier gucken, gibt es quasi ein kohärentes Verhalten, also ein Schwingen im Gleichtakt zwischen beiden Gehirn, zwischen Muskel und Gehirn, und zwar innerhalb und zwischen beiden Personen. Und um diese Kohärenzen, Wavelet Coherence Analysis zu machen, haben wir dann auch eng zusammengearbeitet mit der Abteilung oder dem Department für angewandte Mathematik der Uni Potsdam. Immer noch sehr dankbar. Hannes hat mir da sehr geholfen.
War sehr gute Kooperation.
Solche Kooperationen eröffnen neue Perspektiven. Was kam dabei heraus?
Synchronisation, Gleichtakt. Nicht in allen Kanälen, aber in nicht wenigen. Also insgesamt viele Hinweise auf Kohärenz. Damit man sich da ein Bild machen kann, diese Wavelet-Analysen ergeben auch schöne Grafiken, weil Muscle sie analysieren. Muscle-Art, genau, haben wir das genannt.
Ja.
Und auch als Kunst an die Wand gehängt.
Ausgestellt, es gab eine Ausstellung an der Uni.
Stimmt, ja.
Zum Muscle-Art.
Ja. Und die zeigt quasi über die Zeitachse die Frequenzen, die jeweils sich synchronisieren. Aber wenn es also bei so vielen Kanälen doch relativ viel Kohärenz gibt, kann man eigentlich nur erahnen, wie hochkomplex Kopplung zwischen zwei interagierenden Personen sein muss.
Und wahrscheinlich funktioniert das nur mit zwei intakten Nervensystemen.
Ja, weil jedes muss sich ja auf das andere einstellen, dessen Schwingung.
Puh, das war jetzt recht viel Input.
War eine Menge.
Vielleicht ganz kurz die Studien, ihr wisst schon, in den Shownotes zu finden. Mhm. Claude, fass doch bitte nochmal kurz zusammen. Und danach kommen wir endlich zum Muskeltest.
Yes.
Hier die Take-Home-Messages bis hierher. Befund Nummer 1. Die Datenlage ist deutlich. Halten und Drücken unterscheiden sich signifikant in ihrer physiologischen Belastung, trotz identischer Kraftwerte. Das Halten kollabiert systematisch früher. Sehr wahrscheinlich ist es komplexer zu steuern. Befund Nummer 2. Arbeitende Muskulatur schwingt. Eigentlich gibt es gar keine Isometrie im Wortsinne. Stattdessen oszillieren Muskeln permanent um den Sollwert herum. Befund Nummer 3. Wechselwirkende sensomotorische Systeme können sich koppeln und dann ein gemeinsames, oszillierendes Gesamtsystem bilden.
Was das alles mit dem Muskeltest nach Guthardt zu tun hat, das kommt jetzt. Im nächsten Kapitel: Der manuelle Muskeltest nach Guthardt.
Alles, was wir bis hierher betrachtet haben, fand bei gleichbleibender Kraft statt. Die haltende Person adaptiert sich, beide gehen in eine Art Synchronisation.
Beim Muskeltest gibt es aber jetzt noch einen wesentlichen Unterschied. Die testende Person steigert die Kraft. Das heißt, die Getestete muss ihre Kraft permanent nachregulieren, damit sie über den gesamten Kraftverlauf hinweg adaptiert bleibt. Sie muss sich an die Kraft des Testers anpassen und in der gleichen Position bleiben. Und diese Muskelfunktion haben wir deswegen adaptive Kraft genannt. Adaptive Kraft, adaptive Kraft, Kraft.
Um die adaptive Kraft noch ein wenig besser zu verstehen, bauen wir unser Gedankenexperiment ein wenig aus. Unsere Probandin hält also den Eimer am ausgestreckten Arm vor dem Körper. Jetzt aber wird das Gefäß gleichmäßig mit Wasser gefüllt, wird also kontinuierlich schwerer. Die Probandin muss nun ihre haltende Kraft nachregulieren und das permanent. Ihre Sensoren messen die veränderte Last, schicken die Daten an die Rechenzentrale, die berechnet die neue Haltekraft und gibt den Befehl an die Muskeln. Da gibt es allerdings ein kleines Problem. Das dauert eine Zehntelsekunde. Bedeutet, wenn die Reaktion erfolgt, ist die Last schon weiter gestiegen. Die Antwort kommt immer zu spät. Eigentlich hätten wir so keine Chance, eine steigende Kraft in Echtzeit zu kompensieren, wenn unser raffiniertes Nervensystem da nicht einen Trick auf Lager hätte. Einen Feed-Forward-Mechanismus. Claude, erklär uns kurz, was das ist.
Feedforward als Lösung. Das Zentralnervensystem nutzt sensorische Informationen nicht nur reaktiv, sondern erkennt die Änderungsrate und extrapoliert daraus die zu erwartende Kraft.
Das sensomotorische System schätzt also den zu erwartenden Kraftanstieg und stellt seine Muskelantwort gleich darauf ein. Das war noch ein wenig Neurophysiologie. Entscheidend für uns in der Praxis oder in der Wissenschaft, um das zu objektivieren, ist aber jetzt, an welchem Punkt oder bei welcher Kraft beginnt mein Arm oder mein Bein nachzugeben.
Und dazu denken wir jetzt unser Eimer-Experiment konsequent zu Ende. Der Eimer ist riesig groß und wird so lange immer schwerer, bis der Arm nachgeben muss. Dazu müssen wir neben der Kraft auch die Lage des Arms beobachten. Wir müssen genau sehen, bei welcher Kraft beginnt er nachzugeben.
Habt ihr also die ominöse Muskelschwäche wirklich messen können oder nicht?
Michael, ein bisschen Geduld bitte. Aber ja, du stellst natürlich die entscheidende Frage. Gibt es die von Goodhart behauptete Muskelschwäche, ja oder nein? Und darauf gibt es ein glasklares Jein. Ja, es gibt dieses Phänomen zweifelsfrei. Wir haben das 100-fach messen können und spüren es ja auch. Aber nein, es ist keine Schwäche.
Na super, die Konfusion ist perfekt. Da bin ich aber jetzt mal auf eure Erklärung gespannt.
Tja, Michael, das Nachgeben lässt sich sehr überzeugend aus unseren Messkurven ablesen, die Laura gleich erklären wird. Aber erstmal kurz zur Methodik. Zum Glück haben wir irgendwann wieder mit den Messungen Mensch versus Mensch angefangen und hier gab es ausnahmsweise einmal Fördergelder.
Aber gar nicht für unsere Inhalte.
Die inhaltlichen Anträge wurden eigentlich so gut wie immer abgelehnt, aber Geld gab es für Technologieförderung.
Also für die Entwicklung eines Messgeräts.
Zusammen mit Industriefirmen haben wir meine alte kabelgebundene Messanordnung in ein kabelloses Handheld-Gerät übersetzt.
Das Gerät ist etwa Handteller groß. Der Tester hält es in der Hand, nimmt damit Kontakt an der Extremität des Probanden, der in einer bestimmten Position eingestellt ist oder seine Extremität. Und dann kann das Gerät mit seinen Sensoren messen, was passiert und sendet die Daten an ein Tablet und dort wird alles gespeichert und gesichert.
Das Wesentliche dabei, das System muss einerseits die Kraft erfassen, aber gleichzeitig auch die Lage der getesteten Extremität. Nur so können wir sagen, wann genau diese Extremität nachgibt. Die Kraft zu diesem Zeitpunkt markiert die maximale Haltekraft. Genau bis dahin kann der Muskel stabil gegenhalten. Danach geht er in die exzentrische Arbeitsweise über. Er gibt nach.
Das Ganze unterlegen wir in unseren Publikationen natürlich mit Zahlen. Aber ablesen können wir das auch aus den Messkurven. Wenn ihr jetzt gerade über YouTube hört, könnt ihr sie direkt sehen. Wer die Audiofassung hört, kann die Grafik auf unserer Akademie-Seite aufrufen. Den Link habt ihr in den Shownotes. Die Grafiken zeigen genau das Verhalten der Muskeln, das wir mit dem Test nach Goodhart finden. Sie und unsere Berechnungen sind letztendlich der Nachweis. Laura, erklärst du uns bitte kurz, was wir da sehen?
Es handelt sich hierbei um die Messung der Armbeuge bei einer gesunden jungen Probandin. Wichtig, es ist dieselbe Probandin und derselbe Muskel in zwei Zuständen. Blau zeigt den Test bei stabilen Muskeln und rot beim instabilen Zustand. Wie diese beiden Zustände herbeigeführt werden, das kommt später. Ich erkläre mal ganz kurz die Grafik. Wir sehen oben die Kraftkurve, wie gesagt, rot für instabilen Zustand, blau für stabilen Zustand. Und unten in denselben Farben die zugehörige Position der Extremität, also das Gyrometersignal Winkelgeschwindigkeit. Was wir jetzt sehen, und das ist entscheidend, bei der blauen Kurve sehen wir, dass über den gesamten Zeitraum auf der X-Achse die Position stabil bleibt. Das heißt, die Maximalkraft wird unter stabilen Bedingungen erreicht.
Genau, das ist das untere Diagramm, ne?
Genau. Bei der roten Kurve sehen wir jetzt auch wieder im unteren Diagramm, dass sich das Gyrometersignal, also die Position, verändert. Der Muskel beginnt sich zu verlängern, und zwar von ungefähr hier bei 2,5 Sekunden bei einer Kraft von nur 70 Newton.
Das ist also der Punkt, wo die Kurve von der Nulllinie weggeht nach oben.
Genau, und zu diesem Zeitpunkt brauchen wir die Kraft. Und die ist hier eben mehr als um die Hälfte reduziert im Vergleich zur Maximalkraft der Kurve. Ganz wichtig, nachdem der Muskel schon beginnt, sich zu verlängern, steigt die Kraft weiter. Das bedeutet auch, klassischerweise wird ja immer der Peak einer Kurve genommen für die Maximalkraft. Das ist aber hier im Nachgeben des Muskels. Und wir brauchen die höchste Kraft während stabiler Position. Und das wäre eben hier, wo die untere Grafik sich von der Null wegbewegt.
Das muss man erstmal in den Kopf kriegen. Der in seiner Länge nachgebende Muskel erhöht dennoch im Nachgeben seine Kraft weiter und erreicht schließlich seine Maximalkraft. In dieser Messung beginnt der instabile Armbeuger schon bei 37% seiner Maximalkraft nachzugeben. Das ist schon ziemlich instabil. Im stabilen Zustand gibt dieselbe Muskelgruppe über den gesamten Kraftanstieg hinweg nicht nach. 37% versus 100%. Solche Unterschiede gibt es bei der klassischen Maximalkraft weder beim Training als Steigerung noch nach längerer Inaktivität, zum Beispiel nach Verletzung, als Kraftabfall. Wir haben es hier also nicht mit einem graduellen quantitativen Unterschied zu tun, sondern mit zwei verschiedenen Qualitäten.
Gut, das war beeindruckend, aber eben nur ein einzelnes Beispiel. Wie oft konntet ihr das beobachten?
Wir haben insgesamt 112 Muskeln gemessen und dabei 481 verschiedene Messungen im stabilen Zustand und 307 Messungen im instabilen Zustand. Das ist eine ziemlich gute Datenbasis. Jetzt kürzlich haben wir erst noch eine Studie an Fußballern gemacht, die das auch bestätigen. Wichtig dabei immer, wir haben dieselben Muskeln in beiden Zuständen erfasst, standhaft und nachgiebig. Damit können wir sagen, es gibt zweifelsfrei diese beiden Zustände. Und Muskeln können augenblicklich zwischen diesen hin und her switchen.
Und noch was. Unter stabilen Bedingungen war das kohärente gemeinsame Schwingen deutlich sichtbar. Bei Instabilität kam es kaum oder gar nicht zur Synchronisation. Die beiden beteiligten Systeme konnten sich also nicht zu einem Gesamtsystem koppeln.
Ganz entscheidend dabei, bei stabilen Bedingungen beginnt das gemeinsame Aufschwingen vor der Maximalkraft unter stabilen Bedingungen. Bei Instabilität kommt es eben nicht dazu oder wenn erst nachdem der Muskel schon in der Verlängerung ist.
Vielleicht können Muskeln gegeneinander nur Stabilität herstellen, wenn sie ein gemeinsames Schwingungsverhalten finden. Wie gesagt, sie kennen ja eigentlich keine wirkliche Ruheposition, wenn sie anspannen. Also müssen sie vielleicht gemeinsam um die Solllänge herum schwingen. Und das kann unter gestörten Bedingungen vielleicht eingeschränkt sein oder gar nicht zustande kommen. So, das müssen wir erstmal sacken lassen. Hier nochmal die Hauptergebnisse.
Aber ein Zeichen von Stabilität könnte eben sein, dass Tester und Proband zu einem Rhythmus finden.
Genau. Ich dachte, das hätte ich gesagt.
Hier also die Hauptergebnisse. Punkt 1.
Nachgebende Muskeln entwickeln ihre volle Muskelkraft, so wie im stabilen Zustand. Aber die Besonderheit ist, das passiert während des Nachgebens. Das bedeutet, instabile Muskeln sind nicht schwach. Wir testen also nicht die Kraft.
Punkt 2.
Trotz der vollen Kraftentwicklung geben instabile Muskeln im Durchschnitt aller Vergleiche schon bei 56% ihrer Maximalkraft nach. In extremen Fällen deutlich darunter. Das bedeutet, instabile Muskeln können nur einen Teil ihrer Kraft für das Halten nutzen.
Und Punkt 3.
Wenn Muskeln nachgeben, gibt es so gut wie keine gemeinsame Oszillation der Testpartner. Es gelingt ihnen also nicht oder nur schlecht, sich zu synchronisieren. Das bedeutet, die Fähigkeit, sich zu einem gemeinsamen Rhythmus zu koppeln, ist bei Instabilität reduziert oder fehlt.
Damit ist unsere etwas rätselhafte Doppelantwort auf Michaels Frage geklärt. Ja, es gibt glasklares Wegbrechen, schon bei etwa der halben Kraft, wenn Muskeln nachgeben.
Aber nein, es ist nicht die Kraft, die zusammenbricht. Denn die Maximalkraft steht zur Verfügung. Es muss an der Steuerung liegen, die es nicht schafft, die eigentlich zur Verfügung stehenden PS des Muskels beim Halten auf die Straße zu bringen. Es muss also ein Softwareproblem sein. Das ist eine schöne Bestätigung der Definition Walters. Wie war die nochmal, Claude?
Most muscle tests done in applied kinesiology do not evaluate the power a muscle can produce. Die meisten Muskeltests in der Applied Kinesiology bewerten nicht die Kraft, die ein Muskel erzeugen kann, sondern wie das Nervensystem die Muskelfunktion steuert.
Alles spricht dafür, es geht um ein Steuerungsproblem.
Also was testen wir dann eigentlich?
Wir brauchen hier eine klare Sprache. Jahrelang haben wir in unseren Kursen von stark und schwach gesprochen, in Anführungsstriche gesetzt. Das war schon ziemlich unbefriedigend. Aber jetzt hat es Klick gemacht.
Jetzt haben wir die richtige Terminologie für das, was wir da mit dem AK-Test erfassen. Und wir haben sie in den letzten Minuten auch schon eingesetzt. Es ist
Stabilität.
Stabilität ist die Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse. Normalerweise sollten Muskeln stabil sein. Unsere Praxiserfahrung sagt, instabile Muskeln weisen auf Störungen im System hin. Aber diese Kiste machen wir jetzt nicht mehr auf. Wodurch ein stabiler Muskel gestört werden kann und welche nervalen Prozesse möglicherweise dahinter stecken, das kommt in Folge 3, das destabilisierte System.
Momentchen noch, ihr beiden. Das geht mir doch jetzt ein wenig schnell. So ganz habt ihr mich noch nicht überzeugt. Bevor wir zu möglichen Störeinflüssen kommen können, muss ich noch etwas Wasser in den Wein gießen. Ich hätte da nämlich noch zwei Fragen. Und die sollten wir in der nächsten Folge zuerst klären.
Okay, da haben wir in der nächsten Folge doch noch ein wenig mehr zu besprechen. Für heute genügt's jetzt aber wirklich. Wir sind Laura Schäfer
und Frank Bittmann. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch inspiriert. In den Shownotes findet ihr ergänzende Materialien und Links zum Nachlesen. Und unsere Mailadresse für Feedbacks, Kritiken, Hinweise und Fragen. Die spannendsten davon werden wir in kommenden Folgen aufgreifen. Sollten wir euer Interesse geweckt haben, mehr zu erfahren oder Applied Kinesiology live zu erleben oder sogar zu erlernen, schaut auf unsere Akademie-Seite unter bvfg-potsdam.de.
Neue Folgen gibt's an jedem ersten Montag des Monats. Oder abonniert uns einfach, überall, wo es Podcasts gibt.